Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Willkommen beim Podcast von Wir packen's an und wir reden drüber. Mein Name ist Axel Grafmanns und angesichts des Weltgeflüchtetentags haben wir uns entschlossen, mal den Blick zu weiten, nach Australien zu schauen. Besonders konservative PolitikerInnen sprechen ja immer wieder vom australischen Geflüchtetenmodell. Wir wollen da mal näher hinschauen. Und da freue ich mich ganz sehr, dass wir Urs Welterlin in unserem Podcast begrüßen können. Hallo Urs.
Ja, guten Tag. Guten Tag aus Australien.
Ich stelle dich mal ganz kurz vor, du bist in Basel, ja, gebürtig aus Basel sozusagen, lebst seit 1992 in der Nähe von Canberra, der australischen Hauptstadt, auf einer Farm und hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Weit weg im Outback, unser Leben in Australien. Du bist Korrespondent für Schweizer und deutsche Medien für Australien, Neuseeland und Südostasien. Und hast auch viele Artikel über Flucht und Asyl verfasst oder dich besonders mit den Bootsflüchteten und den Bedingungen auf der Insel Nauru beschäftigt hast. Und den neuesten Artikel, den wir von dir gefunden haben, der hat den Titel Australien als Vorbild für britische Flüchtlingspolitik. Urs, kannst du mal ganz kurz die Grundzüge der australischen Geflüchteten Politik des Umgangs mit Geflüchteten umreißen? Wie geht Australien mit Geflüchteten um?
Ja, grundsätzlich hat Australien ein Prinzip, dass Flüchtlinge bestraft werden sollen, nicht geschützt werden sollen. Das ist, das ist eigentlich so die Zusammenfassung der nun seit gut 25 Jahren geltenden Politik. Wir reden jetzt von, und das ist ganz wichtig, dass wir das tun, wir reden jetzt nicht von Geflüchteten, die über die sogenannten legalen, wie das die gewisse australische Regierungen sagen, legalen Wege, also über die UNO zum Beispiel nach Australien kommen, sondern eben die, die vor allem mit dem Boot, meist von Indonesien aus oder Sri Lanka, versuchen, ohne Papiere nach Australien zu kommen. Über die sprechen wir, wenn ich sage, hier geht es darum, dass die bestraft werden, nicht geschützt.
Nun hat ja Australien so eine Art, also kein Boot soll ankommen, so beschreibe ich das mal, Politik. Was heißt das konkret? Also kommen Boote da an? Australien ist eine Insel, erreichen noch Menschen das australische Festland oder ist das quasi unmöglich?
Es ist eigentlich fast unmöglich. Es gibt ganz, ganz selten in den letzten Jahren mal ein Boot, das es tatsächlich schafft. Die meisten Boote, und wir reden hier zum Teil von sehr, sehr schäbigen Fischerbooten, das sind in der Regel ja diese Fischerboote, die in diesen nahe dem Land verwendet werden, zum Beispiel von Fischern in Indonesien. Also die sind nicht hochseetüchtig. Die schaffen es dann in gewisse Territorialgebiete von Australien und werden aber sehr viel früher, meistens sehr viel früher schon von der australischen Marine abgefangen und seit einigen Jahren in der Regel einfach zurückgeschickt. Was genau da passiert auf hoher See, das weiß man nicht. Und zwar darum, weil schon die frühere konservative Regierung gesagt hat, alle On-Sea-Matters, also alles, was auf offener See geschieht, in Sachen Abwehr von diesen Flüchtlingen, geheim sei. Die Medien sind da nicht zugelassen. Man kann also da als unabhängiger Journalist, Journalistin kann man da nicht hingehen und mal zuschauen, wie das funktioniert, das ist alles hochgeheim. Man hört immer nur ab und zu mal wieder von, zum Beispiel von Soldatinnen, Soldaten, die dort beteiligt sind, wie das wirklich abläuft. Man weiß auch nicht, und das ist das besonders Tragische, man weiß auch nicht, wie viele Menschen diese Rückschiebung überhaupt überleben. Wie gesagt, diese Boote sind nicht seetüchtig, nicht wirklich seetüchtig. Und es ist in der Vergangenheit immer wieder zu Katastrophen gekommen, wo Leute gekentert sind, weil die sind ja natürlich komplett überfüllt auch meistens und dann viele Leute umgekommen sind.
Es geht in Europa gerade ein Video durch die Medien, das die griechische Küstenwache zeigt, wie es ganze Familien da wieder ins Meer aussetzt. Das ist, klingt so total ähnlich, was du beschreibst. Ist das richtig?
Absolut, das ist genau das. Das ist genau das. Nur, ihr habt das Glück, ich rede jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, dass ihr solche Videos habt. Und die können wir nicht haben. Man muss sich immer auch die Distanzen vorstellen. Wir haben da oben nicht, da oben, also im Norden natürlich vom Kontinent, haben wir keine Boote mit Flüchtlingshilfeorganisationen, die so etwas filmen können. Oder auch nur Aktivisten und Aktivistinnen. Das gibt es da nicht, schlichtweg einfach auch wegen der Distanzen. Wir reden da von Hunderten von Kilometern über die offene See. Da kommt man nicht einfach so schnell hin, selbst wenn man könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die australischen Behörden da große Freude hätte, wenn jetzt da plötzlich ein Flüchtlingsrettungsboot oder auch nur ein Beobachterboot plötzlich am Horizont erscheinen würde.
Ja, na gut, Freude ist in Europa da auch nicht da.
Das ist richtig, ja.
Also trotzdem wird es gemacht, ja, aber die Distanzen sind natürlich kleiner. Eine Frage da, du bist ja auch bekannt geworden durch so Artikel, oder wir sind auf dich gestoßen, durch so Artikel über Geflüchtete auf der Insel Nauru. Das heißt, jetzt werden die alle zurückgeschickt, also quasi Pushbacks, oder kommen dann noch Menschen auf die Inseln?
Ja, das ist nicht ganz klar. Ganz sicher weiß man, dass auf der Insel Nauru, aber vor allem auch auf der Insel Manus, also in Papua-Neuguinea, dass es immer noch Leute hat, die dort zum Teil fast ein Jahrzehnt schon dahin darben. Und die gibt es noch. Wie genau, ob da noch neue hinkommen, meines Wissens ist das nicht der Fall, sondern sie sind eher daran, jetzt die neue Regierung, also wir reden ja jetzt hier von der Labour-Partei, die Regierung stellt, jetzt genau seit einem Jahr, die sind dran, diese Lager langsam zu leeren, aber da ist sicher keine Eile und es gibt, wie gesagt, immer noch Menschen, die dort leben unter horrenden Bedingungen.
Nun hast du gerade beschrieben, wie geheim das dann alles ist im Meer und dass eigentlich die australische Politik das gar nicht will, dass das irgendwie dokumentiert wird oder gesehen wird. Wie reagiert denn die australische Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit? Gibt es da überhaupt eine Öffentlichkeit noch, die sich mit dem Thema beschäftigt?
Ja, das ist so eine Sache. Diese Asylpolitik, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, oder Flüchtlingspolitik, die ist immer noch ein bisschen nach dem politischen Gusto, wird das ein Thema. Und zwar, man merkt sehr genau, dass wenn sonst in der Politik vieles schlecht geht, dann sind plötzlich die Flüchtlinge, die Fliehenden wieder ein Thema. Und die Bedrohung, die von diesen Menschen scheinbar ausgehe, was absolut nicht stimmt. Aber da ist sehr viel politischer Opportunismus dahinter, dass also die Politiker das nutzen, um wie überhaupt, muss man sagen, die Immigrationspolitik sowieso nutzen, um zu sagen, also wir werden hier überrannt, wir werden hier überflutet, was natürlich ein absoluter Unsinn ist. Wir reden hier von ein paar hundert Leuten.
Hat sich denn was mit der neuen Regierung geändert? Also ihr habt ja jetzt eine sozialdemokratische Regierung seit einiger Zeit, vorher war es eine konservative. Gibt es da irgendwie einen signifikanten Unterschied?
Es gibt, man muss vielleicht noch schnell vorausschicken, dass natürlich auch die Sozialdemokraten genauso eine Politik gehabt haben. Premierminister Kevin Rudd zum Beispiel, damals, er hat gesagt, es setzt keiner von diesen Bootsflüchtlingen jemals seinen Fuß auf australischem Boden. Das kommt von einem Sozialdemokraten. Man muss aber sagen, die Konservativen haben die Politik dann noch deutlich, deutlich verschärft und vor allem auch brutalisiert. Das ist mal ganz ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich so, dass die Labour-Regierung, wie gesagt, seit einem Jahr regiert die jetzt unter Premierminister Anthony Albanese, dass die gewisse Veränderungen vorgenommen haben. Und zwar haben sie mit etwas das Leiden der Menschen gelindert, die hier sind, aber eben nicht richtig hier sind. Und zwar haben sie einigen hundert oder es können sogar tausend gewesen sein, Menschen, die hier in der Gemeinde bereits unter einem sogenannten temporären Schutzvisum leben, haben sie eine permanente Aufenthaltsbewilligung gegeben. Dieses Schutzvisum ist im Prinzip eine andere Form von Bestrafung gewesen, und zwar eine besonders brutale, weil man hat zwar den Leuten erlaubt, in der Gemeinde zu leben, hat ihnen aber zum Beispiel die Gesundheitsversorgung verwehrt, andere Möglichkeiten verwehrt, hat ihnen zum Teil verwehrt zu arbeiten, auch selbst wenn sie arbeiten wollten, durften sie nicht, was natürlich wieder die Wut der Bevölkerung geschürt hat, weil die gesagt hat, ja, die arbeiten ja gar nichts. Und das Allerschlimmste war, dass sie ihre Familien nicht ins Land holen konnten. So kam es dazu, dass Männer, meistens Männer, zum Beispiel die in Afghanistan, die meisten Menschen kamen ja eigentlich aus Afghanistan und Irak, also dort interessanterweise, wo Australien auch in diesen Kriegen involviert war, sehr aktiv, diese Menschen konnten ihre Familien nicht hierher holen. Was natürlich schwerste Folgen hatte, nicht nur für die individuellen Menschen selbst, weil sie einfach keinen Halt hatten, aber sie wurden krank, sie wurden psychisch krank, und da hat jetzt die Labour-Regierung hat jetzt doch einigen von denen hat es jetzt erlaubt, eine längere eine Daueraufenthaltsbewilligung zu geben. Man muss dazu vielleicht noch anfügen, die Leute, die hier kommen als Geflüchtete, auch die mit dem Boot, also eben die mit dem Boot, praktisch alle werden irgendwann mal als Flüchtlinge anerkannt. Also das sind nicht irgendwelche Leute, die hierher kommen wegen der Sonne oder weil sie gerne Kängurus anschauen wollen. Das sind Leute, die echt bedroht sind an Leib und Leben. Und das zeigt sich dann auch, wenn sie dann tatsächlich mal hier sind, wie dankbar sie sind und wie sie sich in der Bevölkerung integrieren wollen, dass sie beitragen wollen, im Prinzip als Dank für die zweite Chance, in vielen Fällen vielleicht das zweite Leben. Und das ist also ein sehr wichtiger Punkt, wenn man eben sagt, und so ein Schutzvisum, sogenanntes Schutzvisum, wirklich als, muss man sagen, als Bestrafung, als weitere Bestrafung eingeführt hat. Das war etwas manchmal von Flüchtlingsorganisationen, das mindestens so grausam als so grausam beschrieben wurde, wie zum Beispiel in einem Internierungslager untergebracht zu werden.
Ja, nun ist es ja eine sehr rigide Politik, die du da beschreibst. Australien selbst ist ja eigentlich, also zumindest von der weißen Bevölkerung ausgehend, ein Einwanderungsland. Wie kommt das eigentlich, dass dann so ein Land so eine krasse Politik verfolgt, die ja eigentlich auch entgegen internationalen Gesetzen ist, diese Pushbacks, die du beschrieben hast, zum Beispiel?
Ja, nicht nur das verstößt gegen internationale Konventionen. Ich meine, die Flüchtlingskonvention, die verbietet es ja ausdrücklich einem Staat, Leute, die als Flüchtlinge in ein Land kommen wollen, sie zu bestrafen. Jeder hat ja eigentlich das Recht, Asyl zu ersuchen. Auch wir. Ja. Und obwohl wir uns das jetzt nicht vorstellen können, aber auch wir, jeder Mensch hat ja dieses Recht. Und es ist tatsächlich so, dass das absurd ist, weil Australien hat vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Zehntausende von Flüchtlingen aufgenommen. Zuerst nach dem Zweiten Weltkrieg. Sehr viele Holocaust-Überlebende kamen nach Australien. Es kamen leider auch Nazis, die untergetaucht sind. Und dann in den späteren Kriegen, vor allem im Vietnamkrieg, hat zum Beispiel der damalige Premierminister, übrigens ein Konservativer, hat diese Leute mit offenen Armen empfangen. Danach wurde es dann wieder schwieriger. Aber dann zum Beispiel nach dem Tiananmen Square Platzmassaker 1989 hat der damalige, das war dann ein Sozialdemokrat, der Premierminister Hawke, hat zum Beispiel diese Studenten unter Tränen willkommen geheißen. Also da ist eine absolute Tradition des Aufnehmens von Verfolgten, Vertriebenen und Leidenden. Aber, das muss man halt sagen, in Australien, wie leider auch in anderen Ländern, ist halt der Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit sehr, sehr nahe an der Oberfläche. Man kratzt ein bisschen dran, als populistischer Politiker etwa, kratzt ein bisschen dran und dann suppt diese braune Soße raus und man hat sofort sehr viele Leute, die einem gerne zuhören, wenn man sagt, also die Leute, die nehmen uns den Job weg oder ich weiß nicht, die nehmen uns die Frauen weg und all diese absurden Sachen, die man so hört. Und das ist
absolut parallel zu Europa.
Absolut. Mhm. Und Australien lebt, diese Flüchtlinge, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, aber auch diese Vietnamesen zum Beispiel, das sind heute, die sind australischer als Australier, ja, in ihrem Verhalten. Und dass die jetzt zum Beispiel solche Gemeinden bilden, die in sich geschlossen sind, ist auch nicht wahr. Die integrieren sich sogar sehr. Wie gesagt, viele von diesen Menschen sagen, mir ist ein zweites Leben geschenkt worden und dafür möchte ich diesem Land danken.
Kannst du noch was, nochmal zurück zu diesen Inseln, wo Australien teilweise die Menschen hindeportiert, sage ich mal. Kannst du da noch was sagen zu den Lebensbedingungen dort?
Ja.
Ist das vergleichbar mit dem, was wir in Moria erlebt haben? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also diese Inseln sind etwas vom Schlimmsten, was man sich eigentlich überhaupt vorstellen kann. Ich habe vor ein paar Jahren den Berus Buchani in Neuseeland getroffen, der jahrelang auf Papua-Neuguinea in so einem Lager gelebt hat. Und da für Deutsche ist das Wort Konzentrationslager natürlich sehr, sehr stark vorbelastet. Aber unter dem Strich ging es dort genau darum, nicht jetzt diese Leute bewusst zu töten natürlich, ja, aber sie zu zerstören, ihr Geist, ihre Psyche, ihren Geist, ihr Lebenswillen zu nehmen. Und das ist genau das, was auch der Berus Buchani gesagt hat, der dann später abhauen konnte nach Neuseeland und dort jetzt Asyl gefunden hat und jetzt inzwischen, glaube ich, sogar Staatsbürger geworden ist. Und er hat das sehr gut beschrieben, wie die Leute zum Beispiel bewusst knapp gehalten wurden, wenn es ums Essen geht. Zum Beispiel haben die Wärter ihnen einer Gruppe von, sagen wir mal, 50 Geflüchteten, die dort waren, 10 Orangen hingeworfen und die mussten sich dann prügeln drum. Solche Sachen, oder? Einfach eine komplette Demütigung. Und wie gesagt, das sind Menschen, die als Flüchtlinge in den meisten Fällen anerkannt worden sind, aber wegen dieser Bestimmtheit der Regierung, die gesagt hat, es setzt keiner einen Fuß auf australischen Boden, praktisch dort lebendig begraben blieben. Und das war es. Die Menschen sind verzweifelt. Es kam zu Selbstmorden. Es kam sogar zu Morden von Seiten der lokalen Bevölkerung, auch in Nauru, tätlichen Übergriffen. Und gerade in Nauru, was im Prinzip nichts anderes ist als ein 10 auf 10 Kilometer großer Fleck von eingetrockneter Vogelscheiße, weil das genau das ist es. Es ist nämlich mitten im Pazifik einfach eine Insel, die mal als Landeplatz für Möwen gedient hat, über Zehntausende von Jahren. Und deshalb, das ist alles. Und da hat man so ein Lager hingetan, von hohem Stacheldraht umgeben, wie wenn die Leute irgendwo hinrennen könnten. Und hat sie dort im Prinzip dahin derben lassen. Und mir bleibt für den Rest meines Lebens die Beschreibung eines Kinderarztes, der dort war, eines australischen Kinderarztes, der dahin gegangen ist und komplett traumatisiert zurückkam. Und ich habe ihn dann interviewt und er hat mir gesagt, er werde dieses Bild nie erleben, nie aus dem Kopf bringen, zu sehen, wie ein 7-jähriges Kind sich mit einer Zeltschnur versucht hatte aufzuhängen. Und das sind die Sachen, die es dort gibt. Und die Frauen waren auch nicht sicher, weil die mussten mitten in der Nacht, wenn sie aufs Klo mussten, über einen Platz gehen und waren da manchmal das Ziel von Vergewaltigern. Also ganz, ganz schlimm. Und alles das, obwohl es das Volk wusste. Die Australierinnen und Australier wussten davon, aber die waren so von der Politik getrimmt, dass diese Leute eine Bedrohung sind und dass sie praktisch illegal, und das ist eigentlich das überhaupt wichtigste Wort, die Regierung hat gesagt, das seien Illegals, was eben, wie gesagt, nicht stimmt. Jeder Mensch hat das Recht, um Asyl zu bitten. Es sind keine Illegalen, aber in der Bevölkerung wurden sie so dargestellt von den Politikern, und deshalb haben die Menschen, viele Australierinnen und Australier, einen sehr schlechten Eindruck von diesen Menschen gehabt. Und ein ganz letztes noch, leider muss ich auch hier feststellen, wenn du fragst wegen dem, wie hat die Bevölkerung reagiert, leider ist gerade unter ehemaligen Geflüchteten die Abwehr von weiteren Geflüchteten sehr verbreitet. Das ist mir aufgefallen, nachdem ich mal vor vielen Jahren mit Holocaust-Überlebenden gesprochen habe, die mir gesagt haben, ja, also dieses Gesochse, was da jetzt reinkommt, eben da Vietnamesen und Asiaten und so, oder noch schlimmer, Muslime, die soll man doch um Gottes Willen draußen ja nicht reinlassen. Also im Prinzip so, ich bin jetzt drin, nach mir bitte, mach die Türe zu.
Krass. Wenn ich das mal zusammenfasse, also du erzählst von den Abfang von dem Boden, keiner weiß, wie viele Menschen da eigentlich im Meer sterben. Du hast von diesen Zuständen auf diesen Inseln bei Papua-Neuguinea berichtet, also die, wo Menschen hindeportiert werden, und auch von der Politik, wie Australien im Land mit Geflüchteten umgeht. Ich war 2016 auf einer Konferenz in Neapel von der NATO, eine ganz schräge Konferenz. Die machen da immer so eine Mittelmeerkonferenz und laden so als, ja, ich sage es mal Feigenblatt, da zivilgesellschaftlicher Organisation ein. Und da wurde mir dieses australische Modell als Vorbild von EU und NATO-Offiziellen angepriesen. Das wäre doch die Lösung, damit niemand mehr im Meer sterben müsste. Weißt du, ob es irgendwelche Verbindungen gibt, dass die europäische, also die EU-Staaten oder auch Großbritannien von australischen Politikern und Verwaltungsbeamten beraten werden? Gibt es dann eine Verbindung, die da bekannt ist?
Ja, also zuerst mal nur noch schnell, was du gerade gesagt hast, dieses Argument. Wir machen das ja, wir wollen das ja, um diesen armen Menschen zu helfen, damit die nicht ertrinken. Das ist natürlich absolut zynisch, ja. Weil man schickt sie ja zurück. Man schickt sie ja zurück und man schickt sie, viele von denen, in den Tod. Ja, die Zahlen gibt es nicht, wie viele, aber das ist ganz klar. Das ist erwiesen. Ab und zu mal wird das klar. Aber zu deiner Frage zu kommen, ja, diese Verbindungen gibt es. Es gibt in Großbritannien jetzt gerade jüngst, der Premierminister hat ja bekannt gemacht, dass er im Prinzip auch praktisch mit denselben Worten hat er gesagt, wir wollen bestimmen, wer in dieses Land kommt und unter welchen Bedingungen. Genau das hat Premierminister John Howard gesagt, der konservative Premierminister John Howard, vor etwa 20 Jahren, und hat damit im Prinzip eine Wahl gewonnen, die fast garantiert war, dass er sie verliert. Also solche markigen Sprüche sind auf jeden Fall, kommen sehr gut an bei den Politikern. Die wissen, damit kann man die Leute, wenn nicht mobilisieren, dann kann man sie wenigstens da ablenken von den echten Problemen. Aber um zu deiner Frage zu kommen, der frühere australische Außenminister Alexander Downer, er war einer der Architekten dieser brutalen Flüchtlingspolitik. Und er wurde dann später Hochkommissar, also im Prinzip Botschafter in London. Und er hat mit der Regierung, Johnson-Regierung zuerst, hat er beraten in dieser Angelegenheit. Das ist bekannt, das weiß man, das wurde in den Medien auch berichtet darüber. Kurz danach, also kurz ein paar Monate später, ist dann diese Regierung genau mit solchen Vorschlägen gekommen. Aber man muss sagen, da ist ganz klar ein offenes Ohr. In gewissen Ländern Europas gibt es Leute, vor allem, wie du sagst, eher konservativ, auf der konservativen Seite der Politik natürlich, die sagen, ja, Australien ist ein gutes Vorbild. Ich habe vor 20 Jahren mit dem damaligen Immigrationsminister Philip Ruddock mal gesprochen und habe ihm gesagt, tut nicht Australien seine Seele verkaufen, wenn es Menschen so behandelt. Gerade ein Land, das doch selbst viele Flüchtlinge hatte und eine gute Flüchtlingspolitik und jetzt geht ja so brutal mit denen um. Erstmal wurde er sehr, sehr wütend und dann hat er gesagt, jedes Mal, wenn ich in Europa bin, in Deutschland, in England oder so, also eben der Ruddock hat das gesagt, dann wird mir auf die Schulter geklopft und ich werde gefragt, wie macht ihr das? Was können wir von euch lernen? Das ist also ganz klar ein Interesse da. Aber ich muss sagen, ich habe letzthin mit einer Kollegin vom Guardian hier in Australien, der Australien-Ausgabe, sie hat gesagt, diese Politik, die zerstört die Seele, die hat Folgen, die hat Konsequenzen für ein Volk, wenn es sich so belastet mit so viel Grausamkeit.
Das ist interessant, weil unsere Politiker und Politikerinnen reden ja immer wieder von europäischen Werten, was auch immer das sein soll. Und was du da beschreibst, ist ja dann so ähnlich, dass du dann sagst, oder dass das in dem Interview dann an die australische Seele, was ja auch so eine Art Wert ist, appelliert wird. Das ist ja wirklich sehr vergleichbar, klingt das zumindest für meine Ohren, oder?
Absolut. Die Parallelen, die sind absolut verblüffend. Das hat vielleicht noch auch damit zu tun, dass es gibt so eine politische Beratungsfirma, die der australischen konservativen Partei sehr, sehr nahe steht. Sie besteht vor allem aus ehemaligen Politikern der konservativen Parteien. Und diese politische Beratungsfirma, die ist sehr darauf spezialisiert, eben so fast verdeckte Einflussnahme anzubieten, ihren Kundinnen und Kunden. Und diese Firma, die soll beteiligt gewesen sein im Zusammenstellen von Argumenten und politischen Programmen für die britische Regierung, eben unter der Ägide von diesem früheren Außenminister Alexander Downer.
Ein deutscher führender Konservativer, Jens Spahn, der hat sich vor kurzem ähnlich geäußert, wie du das beschreibst. Der hat gesagt, man müsse die Leute konsequent zurückschicken, also in unserem Fall im Mittelmeer, und das dann auch aushalten. Das heißt also, da gibt es natürlich sehr viel Elend, was dann daraus resultiert. Und er meinte auch, man müsse doch mal über die Menschenrechts- und Flüchtlingskonvention reden. Das wäre ja alles nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also im Prinzip wieder das Menschenrecht auf Asyl aussetzen. Was sagst du dazu aus australischer Perspektive?
Ja, die Frage ist natürlich, ob man tatsächlich als Volk, als Gesellschaft, als humanitäres Volk, als human denkendes Volk wirklich seine Seele verkaufen will. Weil das tut man ja dann. Man gibt ja natürlich einen Teil seiner Menschlichkeit ab, wenn man so argumentiert. Und es ist ja nicht eine Lösung. Das ist noch das andere. Jetzt mal rein faktisch löst es ja das Problem nicht. Die Leute kommen ja trotzdem. Es kommen zwar zeitweise weniger, also das ist ganz klar, es hat eine abschreckende Wirkung. Ja, die australische Asylpolitik hat ganz klar eine abschreckende Wirkung. Aber das kommt in Wellen. Dann plötzlich, wenn sich die Situation in diesen Krisengebieten wieder verschärft, und dass wieder mehr Leute über diese langen Wege nach Indonesien in diesem Fall schaffen, dann kommt wieder eine Welle, oder? Nur, man hört nicht unbedingt etwas davon, weil es im Moment politisch nicht gerade opportun ist, davon zu reden. Und aber man, ich, meine persönliche Meinung ist, dass es ein Land prägt. Es prägt ein Land, wenn es seine Menschlichkeit verliert. Und Australien hat ganz klar in den letzten Jahren einen wesentlichen Teil seiner Menschlichkeit verloren. Ich glaube allerdings, und das ist ein wichtiger Punkt, in Europa und vor allem in Deutschland ist das vielleicht weniger schnell möglich. Ich glaube, Europa und vor allem Deutschland hat doch Medien, die solche Politik in Frage stellen. Wir hier in Australien hatten das und haben das praktisch nicht, weil der Großteil der Medien, der privaten Medien, ist dominiert von Rupert Murdoch, der konservativ ist und generell eigentlich auf der Seite der konservativen Regierung steht und diese Politik auch immer unterstützt hat und sogar mit agiert hat. Also diese ganzen Berichte, die man zum Teil lesen musste über eben diese Wellen von Asylsuchenden, die da praktisch über uns einbrechen, das haben die Hand in Hand mit der konservativen Regierung, haben die das gedruckt oder darüber berichtet. Und das ist anders hier. Das ist anders hier in diesem engen Medien, in dieser engen Medienlandschaft. Ihr habt da mehr Möglichkeiten.
Wir machen uns gerade große Sorgen. Also du hast ja das gerade beschrieben von Großbritannien, dass da Menschen nach Ruanda deportieren möchte. Auch Leute, die übers Meer kommen, und auch die Europäische Union beschließt gerade ähnliche Maßnahmen, Asylverfahren zu externalisieren, sodass überhaupt niemand mehr in die Europäische Union reinkommt, sozusagen. Nun hast du ja auch vorhin beschrieben, die Diskussion oder die ersten Ansätze in Australien gab es da schon vor 20 Jahren. Hast du einen Rat, einen Tipp für uns als Zivilgesellschaft, weil wie wir uns wehren können, was wir tun können, um diesen australischen Weg eigentlich zu verhindern, weil er menschenverachtend ist?
Ja, es gibt einen ganz wichtigen Tipp. Zeigt die Menschen hinter den Zahlen. Zeigt die Gesichter. Zeigt die weinenden Kinder. Zeigt die zerbrochenen Familien, zeigt die gescheiterten Existenzen, zeigt die Leute, die Menschen. Darum geht's. Das ist auch die größte Angst der australischen Behörden gewesen und Politiker, dass plötzlich diese Masse von Fliehenden ein Gesicht bekommt. Die Einzelschicksale, das sehr oft hat einen Einfluss gehabt auch auf die Stimmung der Bevölkerung. Wenn plötzlich wieder eine Geschichte, und ich appelliere jetzt da eher an die Medien natürlich, nicht unbedingt an Organisationen, aber dass man wirklich dahinter schaut, dass man hinter diese Zahlen schaut und sagt, dieser Mann jetzt hier, der lebt jetzt hier, der ist hier deswegen hier, nicht weil er, wie gesagt, vielleicht in eurem Fall, was weiß ich, gutes Brot essen will in Deutschland, was wir hier nicht haben, sondern der kommt, weil er muss. Das ist das Fundamentale. Viele Leute denken, auch hier, die Leute kommen hier, weil es ihnen hier so gefällt. Die kommen praktisch in Urlaub. Und das ist natürlich nicht so. Ich habe bis jetzt noch nie einen Geflohenen getroffen, der gesagt hat, ja, ich bin gerne gekommen. Nein, ich musste, weil nebendran, ich habe zugeschaut, wie die Taliban meinem Bruder die Gurgel durchgeschnitten haben. Ja, und ich konnte gerade noch davonrennen mit dem, was ich an meinem Leib getragen habe. Und das, solche Schicksale, Einzelschicksale aufzuzeigen und als zweites vielleicht auch zu zeigen, wie diese Menschen dann, wenn sie dann in eurem Fall in Deutschland sind, wie diese Menschen sich eben integrieren und einen Beitrag leisten, nicht nur zur Gesellschaft, auch zur Wirtschaft, indem sie arbeiten, sehr oft natürlich die Arbeiten, die wir nicht machen wollen, dann, ich glaube, das ist das Beste. Wirklich den Menschen, den Zahlen ein Gesicht geben. Das ist mein Tipp.
Urs, ich danke dir für die Einsichten. Ich danke dir auch, dass du uns da so ein Stückchen mitgenommen hast. War natürlich erschreckende Sachen, die du da erzählst, eine erschreckende Zukunftsaussicht für Europa. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute. Dann viele Grüße nach Australien. Und nach dem Einspieler, der gleich kommt, geht's weiter mit einem Blick nach Südamerika.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Dann willkommen zurück. Wir schauen jetzt nach Südamerika, speziell nach Ecuador, und da freue ich mich, unser Wir packen's an Mitglied Anna Bolaños im Podcast begrüßen zu können. Anna ist 31 Jahre jung, lebt in Karlsruhe, ist mit 17 Jahren von Ecuador nach Deutschland zugewandert. Anna ist Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und engagiert sich in Baden-Württemberg für Geflüchtete. Hallo Anna.
Ja, hallo Axel, vielen lieben Dank für deine Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du teilnimmst. Kannst du uns gleich mal was erzählen? Wie ist die Situation in Ecuador bezüglich Flucht und Migration?
Ja, ich glaube, da ist sehr viel zu erzählen. Genau. Ich weiß es nicht. Ich fange erstmal, glaube ich, in den 90ern an. Mhm. Da hat es einen sehr großen eine große Krise in der Stadt stattgefunden, in dem Land, Entschuldigung. Genau, dort brach die Inflation und eine Bankenkrise aus und sehr viele Leute sind aus dem Land geflüchtet. Vor allem sind sie nach Europa geflohen, nach Spanien. Dort haben sie auch eine der größten Einwanderungsgruppe gebildet in den 90ern, aber auch Länder wie Italien waren die Zielländer, Frankreich auch und die USA, genau. Seitdem ist es auch sehr viel passiert, die EcuadorianerInnen migrieren sehr viel nach Europa und eben auch in den USA. Jetzt in den letzten Jahren wurde die Migration eher auf Südamerika beschränkt. Die Menschen, vor allem jungen Menschen, bestreben, ein besseres Leben in Chile zu erreichen oder Argentinien, teilweise auch in Brasilien. Und viele, die es nicht in den USA schaffen, bleiben eben in Mexiko. Mhm. Genau, das sind so die Länder.
Weißt du was über die Gründe? Also jetzt mal ganz platt gefragt, warum flüchten Menschen aus Ecuador nach Europa, wie du das gerade geschildert hast, oder in die USA?
Genau, es ist ziemlich unterschiedlich. Aus ökonomischen Gründen sind es, glaube ich, eher die ersten Gründen. Es gibt eine hohe Perspektivlosigkeit im Land, da wir sehr viele junge Menschen haben, die alle aber keine Perspektiven auf einen Job haben, auf ein besseres Leben. Ich glaube, das ist der erste Grund, aber viele fliehen auch aus den familiären Situationen. Das wäre mein Fall auch gewesen. Die Strukturen im Land, die es vor allem Frauen nicht ermöglichen, ein sicheres Leben zu führen. Und ja, das sind vor allem so die Gründe.
Mhm. Dann ist die Flucht ja nicht so ganz einfach. Also wir kennen das ja aus Europa, dass die Fluchtwege immer schwieriger gemacht werden, Stacheldrahtzäune hochgezogen werden. Wie sieht das denn dann in Süd- und Mittelamerika aus? Also beispielsweise, wenn EcuadorianerInnen oder Ecuadorianer sich auf den Weg in die USA machen.
Das ist ein sehr schwieriger und gefährlicher Weg. In den 90ern gingen die Menschen mit Containerschiffen bis in die Karibik, bis nach Panama, nahmen sie illegalweise die Schiffen, verbrachten wochenlang, monatelang in den Bananencontainerschiffen, starben auch drinnen oder wurden Opfer von Gewalt. Genau, heutzutage oder seit einigen Jahren wählen sie den Weg durch den Regenwald. Man muss auch sagen, dass zwischen Kolumbien und Panama keinen einzigen Weg gibt. Es gibt keine Grenze und es gibt auch keinen Weg. Die Länder sind vom Regenwald komplett getrennt. Und deswegen eigentlich ist es fast unmöglich, diese beiden Länder zu erreichen. Seit etwa 5 Jahren gehen aber die Menschen da durch, weil es einfacher für sie geworden ist als durch die Containerschiffe und riskieren damit ihr Leben. Es ist eine riskante Route. Es gibt wenige Menschen, die dort leben, die auch unterstützen können. Auch das Militär ist nicht vor Ort. Es ist purer Regenwald und Familien und Kinder gehen da durch und riskieren damit ihr Leben. Genau.
Das klingt das so ähnlich wie bei uns mit dem Mittelmeer, oder? Also wo auch viele Menschen aus Afrika ihr Leben riskieren, um dann eben nach Europa zu kommen, dann äquivalent dort halt durch den Regenwald.
Genau, wobei an das Mittelmeer kennt man ja so mehr oder weniger die Routen, wo die Menschen sein werden. Und dort gibt es ja auch die Rettungsschiffe, die vor Ort sind und nach ihnen suchen in diesem Teil vom Regenwald. Der heißt Darien, die Route von Darien, ist es so, dass es sehr dicht ist, dass da eben keine Menschen leben, dass dort ja, sie komplett auf die Schlepper vertrauen müssen und hoffen, dass sie irgendwann eine Straße finden oder irgendwie ein Haus oder irgendwas. Viele Menschen dehydratieren auf dem Weg, sterben auch, verhungern. Es ist noch nicht so ganz sicher, wie viele Menschen schon auf diesem Weg gestorben sind in den letzten Jahren. Es kamen auch ein paar Berichte von Menschen, die an den Flüssen ertranken. Und genau. Aber wie gesagt, es ist eine ganz neue Route. Und genau, sobald sie Panama erreichen, gehen sie zu Fuß durch die Karibik bis nach Mexiko. Auch dieser Weg ist sehr gefährlich. Diese Länder sind auch sehr gefährlich, die zentralamerikanischen Länder. Und dort müssen sie ja durch die Wüste an den verschiedenen Grenzen in den USA. Genau.
Weißt du, wie lange das mehr oder weniger dauert? Also wenn die Menschen in Ecuador loslaufen, bis sie dann die mexikanisch-amerikanische Grenze erreichen?
Es sind Monate auf jeden Fall. Und es ist ja, je nachdem, wo man auch aus Südamerika kommt, von Ecuador, ist man ja schon eher ein bisschen weiter nördlich. Der Pass eben zwischen Kolumbien und Panama ist ja sehr unübersichtlich. Ich kann mir vorstellen, dass das Wochen dauert, bis man eben Panama erreicht hat. Und von dort aus sind es Monate auf jeden Fall. Ich würde mal so schätzen, um die 8 Monate, 9 Monate, bis man von Ecuador eben Mexiko erreicht hat.
In Vorbereitung auf den Podcast habe ich so ein Stückchen recherchiert und gelesen, dass im Prinzip die USA die Grenze dicht gemacht haben. Also auch ähnlich wie das, was in Europa jetzt passieren soll. Und dass ganz viele Leute zurückgeschickt werden, dann nach Mexico City beispielsweise. Also im Prinzip illegale Rückführungen, illegale Deportation zurück. Weißt du da was drüber?
Genau, das passiert und viele MigrantInnen werden eben nach Mexiko geschickt, was natürlich auch sehr problematisch ist, weil die mexikanische Regierung auch mit den USA viel in dem Bereich arbeiten möchte und sie ja auch wiederum zur guatemaltanischen Grenze, also zu der Grenze zu Guatemala, schicken und von dort aus werden sie eben Stück für Stück wieder gepusht weg in ihren Ländern sozusagen. Genau, die mexikanische Regierung hat ein Riesenproblem damit, dass die Grenzen in den USA zu sind. Die Menschen sind ja weiterhin dort, die bleiben an ihren Grenzen und sie kooperieren eben mit den USA und schicken die Leute eben an der anderen Grenze, an der südlichen Grenze zu Guatemala, und von dort aus eben versuchen sie, die Leute zurückzuschicken, und ja, so werden eben die Verantwortungen in den Ländern wieder weitergegeben, mehr oder weniger.
Nun sind wir, als wir Packen's an, ja tätig gewesen in Moria, in diesen griechischen Elendslagern beispielsweise, auch in Bosnien, und haben da viel Elend und Not mitbekommen. Wie sieht das denn aus mit der Versorgung der Geflüchteten dann beispielsweise in Mexiko oder in Guatemala? Gibt es Hilfsorganisationen oder übernimmt das der Staat? Wie ist die Situation da vor Ort?
Zu diesen beiden Grenzen kann ich nicht so viel sagen. Es gibt sehr viele Organisationen, eben wie wir packen es an, die von der Zivilbevölkerung entstanden sind, die diesen Menschen unterstützen. Das gibt es, das gab es schon immer. Es gibt ja ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, von diesen Müttern, von diesen Frauen, die an den Grenzen sind und genau, und eben den Geflüchteten, die auf den Zügen sind, Essen und Wasser geben. Solche Sachen gibt es an diesen Grenzen. Ich weiß, an den ecuadorianischen Grenzen, denn wir haben auch Menschen, die zu uns fliehen, weiß ich, dass da die Regierung auch mit aktiv ist, aber vor allem eben auch die Zivilgesellschaft, genau.
Mhm. Kennst du Schicksale, die es in die USA geschafft haben? Und wenn ja, was erzählen die?
Ja, ich kenne es. Man muss sagen, ich bin in den 90ern geboren und in den 90ern sind sehr viele Menschen aus Ecuador geflohen. Das heißt, ich glaube, fast jeder zweite von uns hat so eine Geschichte, die sie erzählen kann. Bei mir war es einmal mein Onkel, der in den USA geflohen ist, der auch eben mit dem Containerschiff bis nach Panama geschafft hat und von dort aus zu Fuß in den USA dort in der Illegalität gelebt hat, über 8 Jahre, knappe 10 Jahre waren es, bis er dann dort eben Asyl beantragen konnte, beziehungsweise irgendwann auch einen Aufenthaltstitel bekommen hat. Bei ihm ist es teilweise auch alles gut gelaufen. Man muss sagen, dass er aber auch eine starke Familie hinter sich hatte, der ihn auch finanziell gut unterstützen konnte. So, sein Weg war jetzt eher privilegierter als den von anderen, was das angeht. Genau, aber das Leben in den USA ist nicht leicht. An sich Illegalität ist natürlich eine schwierige Sache, und Menschen, die in der Illegalität leben, fürchten um ihr Leben tagtäglich, genau, und werden ausgenutzt. Sowas ja für ihn. Also das Krankwerden und sowas kam nicht in Frage, und wenn ja, dann kannte man wahrscheinlich schon die Leute, die sich drum kümmern. Es ist ein großes Netzwerk, was da entstanden ist, ja.
Wenn ich das mal so zusammenfasse, dann erzählst du uns ja, der Weg, also der aktuelle Weg, ist sehr gefährlich über den Regenwald von Panama, Kolumbien aus. Dann gibt es Zäune, Pushbacks, illegale Rückführungen und dann natürlich die große Barriere USA, Mexiko, und ein legaler Weg ist eigentlich fast nicht mehr möglich in die USA rein. Das klingt ja so ziemlich ähnlich zu Europa. Glaubst du, dass das ein Zufall ist? Also auch im Gespräch vorher haben wir es ja mit Australien verglichen, wo wieder so ähnliche Zustände geschildert wurden.
Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Ich glaube, solche Länder machen sowas aus der Not heraus, wenn sie überfordert sind mit der Anzahl an MigrantInnen, die sie bekommen, und versuchen so Menschen abzustrecken. Das sieht man ja überall da, wo Menschen nicht gewollt sind, werden Grenzen aufgebaut, Zäune und Sachen wie Frontex entstehen. Genau das gibt es auch an die US-amerikanische Grenze. Und ja, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Ich glaube, das ist der verzweifelte Form von wir schaffen es nicht mehr und geht bitte nach Hause. So.
Ja. Nun habe ich gelesen, dass Ecuador ja selbst auch viele Geflüchtete aufnimmt. Ich habe eine Zahl von 330.000 Menschen aus Venezuela gegoogelt. Wie kommt es dazu, dass auch Menschen in so ein relativ armes Land wie Ecuador flüchten?
Genau. Die Krise, die jetzt seit Jahren in Venezuela anhält, hat den Menschen dazu bewegt, ihr Land zu verlassen. Ecuador ist nicht ein Ziel, sondern der Weg zu dem Zielland. Die Menschen aus Venezuela möchten natürlich zu den Ländern, die ökonomisch gesehen besser aufgestellt sind. Sie gehen eher nach Chile oder versuchen irgendwie durch Argentinien auch nach Brasilien zu gehen. Das Problem ist, dass es nicht alle schaffen, finanziell gesehen, den Schleppern diesen ganzen Weg zu zahlen. Also bleiben sie entweder dann in Kolumbien oder in Ecuador oder in Peru und versuchen dort irgendwie an Geld zu kommen, illegal zu arbeiten, bis sie dann den Weg wieder nach Chile angehen können. Südamerika ist auch damit wieder überfordert. Wir hatten einen großen Anzahl an Menschen um die 80er, die aus Kolumbien kamen durch die FARC, die Paramilizegruppe, die sich gebildet hat in Kolumbien. Genau, und das ist jetzt der zweite Anlauf mehr oder weniger an Binnenmigration in Südamerika. Und die Länder sind sehr überfordert. Deswegen haben sie auch entschieden, vor allem Peru und Chile ihre Grenzen zuzumachen, sodass die Menschen auch in Ecuador bleiben. Genau. Mhm. Das ist der Grund, wieso sie auch da sind.
Wo ich letztes Jahr in der Republik Moldau war, bezüglich des Ukraine-Krieges und vieler Geflüchteter, da war das auch immer so ein Thema, wer kriegt was? Also bekommen Geflüchtete aus der Ukraine da nicht mehr Hilfsgüter als beispielsweise ärmere moldawische Menschen? Weißt du da was in Ecuador? Wie reagieren die Menschen in Ecuador auf die Geflüchteten aus Venezuela? Und wie gestaltet sich das eigentlich, wenn die Menschen in Ecuador selbst eigentlich sehr wenig haben und dann kommen noch Geflüchtete, denen es eigentlich noch schlechter geht und sie müssen das noch teilen?
Genau. Dadurch, dass Ecuador ja das kennt vom Nachbarland Kolumbien, war das Land am Anfang auch sehr gut vorbereitet für die Aufnahme von geflüchteten Menschen. Die Regierung hatte ein Budget auch aufgestellt für den Bau von Aufnahmelagern, für Gesundheitsvorsorge und, und. Das Problem ist, dass es immer mehr Menschen wurden und dass die Nachbarländer die Grenzen zugemacht haben, sodass es kein Korridor mehr war. Ecuador war kein Korridor mehr, sondern ein Land, in dem Menschen erstmal bleiben werden. Und das hat das Land auch überfordert. Das Geld war nicht mehr dort, um diesen Menschen eben so aufzunehmen, wie es nötig wäre. Die Bevölkerung, die nach einer sehr starken Corona-Krise und Inflationskrise eben sehr schwach rausgekommen ist, hatte kaum Verständnis, hat immer noch kaum Verständnis für die Aufnahme von den Geflüchteten. Und so ist es teilweise so, dass eben diese Gruppe sehr diskriminiert wird, dass sie als Obdachlosen landen an den Straßen und dass sie, ja, um zu überleben, auch teilweise in Diebstähle landen oder in dem Verkauf von illegalen Drogen und solche Sachen eben. Und das verursacht wiederum weniger Verständnis noch für die Menschen, die da sind. Und genau, das ist die Situation. Und es wird nicht besser, wenn eben Länder wie Chile und Peru die Leute wieder dann in die Richtung zurückschicken, eben nach Ecuador und Kolumbien.
Ja. Du hast gesagt, die werden da teilweise sehr diskriminiert, ihnen geht es nicht gut, es gibt wenig Verständnis. Kannst du das noch konkreter machen? Also gibt es dann Krawalle, Ausschreitungen gegen Geflüchtete, werden die körperlich bedroht oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, ja, also teilweise ja. Sie werden nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Es gibt auch wenige Aufnahmelager und wen überhaupt an den Grenzen, weil man ja nicht erhofft hat, dass, oder sich gedacht hat, dass diese Menschen jetzt im Land bleiben werden. Und sie haben natürlich weiter eher weggemacht. Sie haben sich Städten gesucht, Dörfer gesucht. Und dort gibt es die Kapazitäten nicht. Deswegen die Menschen auch auf Zelten, in Zelten schlafen, auf Parks oder eben an öffentlichen Plätzen, was nicht akzeptiert wird von der Bevölkerung. Das führt dazu, dass viele Menschen eben ihre Zelte zerstören, ihren illegalen kreierten Lagern zerstören, dass sie bedroht werden. Für Frauen und Kinder, ich glaube, da ist es etwas besser gewesen. Dort haben wir ja auch Frauenhäuser und ich glaube, viele von den Familien, von den Frauen, die alleine gekommen sind, hatten da das bessere Los. Sie wurden in Frauenhäuser aufgenommen, aber was männlichen Geflüchteten angeht, die haben es sehr schwer auf der Straße. Teilweise müssen sie sich von den Resten aus dem Mülleimer ernähren. Also es ist je nach Staat auch, je nachdem wie gut die Stadt in Ecuador aufgestellt ist, ist es besser oder schlechter. Die Menschen sehen natürlich, dass die Diebstähle sich erhöht haben und haben kein Verständnis mehr. Generalisieren sehr und helfen dann nicht mehr diesen Menschen. Als es angefangen hat mit den Geflüchteten eben aus Venezuela, gab es eine sehr große Hilfsbereitschaft. Das sieht man ja auch immer überall in den Nachbarländern. Und ich glaube, dass es keine Perspektiven gab für beiden von diesen Zielgruppen, weder für die Geflüchteten noch für die Einwohner. Ihnen hat das Ganze irgendwie auseinandergemacht und zu einem Unverständnis für diese Situation gebracht. Und es gibt genügend arme Menschen in Ecuador, die auch sagen, okay, ich habe auch keinen Zugang zur Gesundheit, ich habe auch keine Möglichkeiten. Und klar, jetzt kommen die und bekommen unser Geld, werden versorgt und kriegen dies und das. Das schafft nur Hass.
Das ist interessant, weil das kenne ich auch aus Lesbos und von Bosnien, wo die Hilfsbereitschaft der lokalen Bevölkerung am Anfang sehr hoch war und das dann absolut gekippt ist, wo dann praktisch die Probleme größer wurden vor Ort. Also auch das eine Parallele im Prinzip zu Europa. In der Recherche für diesen Podcast, wie gesagt, ich habe mich so ein Stückchen informiert, auch über die politische Situation in Ecuador. Und da fiel mir auf, dass gerade linke Parteien dort Vorurteile gegen Geflüchtete pflegen. Das ist ja dann genau andersherum als bei uns in Europa. Kannst du da was noch dazu sagen zur politischen Situation?
Die politische Situation in Ecuador ist etwas schwer momentan. Momentan wurde auch das Parlament aufgelöst, was für sehr viele Unruhen sorgt. Also es ist sehr unterschiedlich. Unsere letzte linke Partei oder Regime war sehr Venezuela geprägt, sehr, sehr sozialistisch geprägt. Ich denke nicht, dass da dass von dort irgendwie was dagegen gekommen wäre, was Geflüchteten angeht. Genau, ich weiß, dass gerade jetzt diese jetzige Regierung auch damit wirbt, eben, dass das Land eben den Ecuadorianern gehört und dass es geschaut wird, dass die Menschen, die dann nach Hause zurückzuführen sind und. Aber es ist eher eine konservative Partei als eine linksregierende Partei.
Okay. Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, ich kann dich auch zu deiner eigenen Flucht dir Fragen stellen. Das würde ich gerne aufgreifen. Wie kommt es, dass du nach Deutschland kommst mit 17 Jahren? Das ist ja ein relativ junges Alter auch.
Genau. Wie gesagt, es gibt ja auch nicht nur ökonomische Gründe, wieso Menschen entscheiden, solche Länder zu verlassen. Bei mir war es eher eine familiäre Situation, die mich in meiner Entwicklung und wahrscheinlich Existenz auch bedroht hat. Und wo ich immer den Weg gesucht habe, dies zu entgehen. Als Teenager habe ich immer wieder gesucht, wie ich dieser Situation entgehen kann, wie es wäre, eben vielleicht erstmal in einer anderen Stadt zu fliehen oder vielleicht doch die Grenze zu überqueren. Ich komme nicht weit von der kolumbianischen Grenze, was aber sehr gefährlich gewesen wäre, weil ich natürlich auch alleine als Unbegleitete sehr vulnerabel für vieles gewesen wäre. Genau, es hat sich dann die Möglichkeit ergeben irgendwann, dass ich nach Deutschland komme, einen Deutschkurs besuche und hier mein Leben weitermachen kann. Das habe ich ergriffen und bin auch sehr dankbar für diese Möglichkeit. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Glück, dass es so gut gelaufen ist, dass ich durch einen legalen Weg auch nach Deutschland kommen konnte und mich hier entfalten konnte und dieser Situation entgangen bin. Genau, vielen von meinen Mitmenschen aus Ecuador haben es nicht leicht. Viele versuchen nach Europa eben durch ein Touristenvisum zu kommen und dann hier illegal zu bleiben, was es sehr schwierig macht. Genau, denn Europa ist sehr restriktiv gegenüber EcuadorianerInnen. Wahrscheinlich auch aufgrund unserer sehr linken sozialistischen Parteien und Regime. Genau.
Eine Frage muss ich dir stellen, Anna. Jetzt freuen wir uns ja, dass du Mitglied bei Wir packen's an bist. Was motiviert dich bei uns, dich zu beteiligen, Mitglied zu werden, im Verein da zu sein?
Ja, Migration und Flucht ist für mich schon immer ein Thema gewesen, eben auch, weil ich selbst viel als Jugendliche darüber nachgedacht habe und es auch irgendwann geschafft habe. Ich weiß, wie schwer die Hürden sind. Ich kenne ja auch nicht wie vielen Geflüchteten, aber anders. Wie es ist, in dieser neuen Gesellschaft anzukommen, beziehungsweise in diesen Punkt im Leben zu sein, wo man flieht und eigentlich Unterstützung braucht, die man aber nirgendwo vielleicht bekommt. Und ich wollte damit niemanden alleine lassen. Genau. Deswegen engagiere ich mich auch seit Jahren mit Menschen mit einer Flucht- oder Migrationserfahrung, denn ich möchte ihnen genau zur Seite stehen, wie mir auch Menschen zur Seite standen, als ich dran war.
Ja, schön, dass du dabei bist. Und noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Geflüchteten da in Südamerika? Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
Ich würde mir vieles wünschen.
Mhm. Sag mal zwei oder drei Sachen.
Okay, ich muss erst mal mich sortieren. Ich wünschte, dass, ja, wie ich mir es hier auch wünsche, dass es von der Politik her Wege geschafft werden, die nicht gefährlich sind, Wege einfach ja, Situation, die eigene Situation zu verbessern. Ich wünschte mir, dass kein Mensch irgend solche Wegen wie das Meer oder das Regenwald durchkehren muss, um einfach eine bessere Zukunft zu haben. Mir ist es bewusst, dass das nicht möglich ist, aber ich glaube, dass wir humaner mit Menschen umgehen können und sollten. Und ich wünsche mir von der Zivilgesellschaft auch, dass sie verstehen, dass niemand einfach so das Land verlässt, egal wo es ist, ob es Afrika ist, Asien oder Südamerika, dass es immer einen heftigen Grund gibt, ein Land zu verlassen und dass der Weg einfach so schwierig ist, das Ziel zu erreichen, dass diese Menschen es nicht vergessen, weiterhin ihr Engagement bringen, weiterhin diese Menschen in ihren Wegen begleiten. Und ja, ich würde mir wünschen, dass die eigenen Länder auch ihren Menschen irgendwie so begleiten, dass sie gar nicht mal es nötig haben, das Land zu verlassen. Vor allem in Ländern, in denen es kein Krieg geführt wird, eben wie Ecuador, in denen wir eigentlich auch alle Ressourcen hätten, uns zu entwickeln und nicht migrieren müssten. Ich wünschte, dass die Regierung eben diesen Menschen auch die Möglichkeiten gibt, das zu tun.
Wir bedanken uns bei dir ganz sehr, Anna. Vielen Dank für deine Einsichten und Einblicke. Ich wünsche dir alles Gute und wir sind ja weiterhin verbunden durch unseren Verein. Vielen Dank.
Vielen Dank auch für die Zeit und die Möglichkeit.
Das war der Podcast von Wir packen's an und wir reden drüber. Anlässlich vom Weltgeflüchtetentag ging unser Blick heute nach Australien und nach Ecuador. Wir bedanken uns bei euch, bleibt uns erhalten, unterstützt uns, damit wir unsere wichtige Arbeit weiterführen können. Bis zum nächsten Mal.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.